Und das ist, glaube ich, das Kernproblem der Mehrzahl der Vorgesetzten, dass sie ein völlig anderes Bild von Menschen haben, als sie von sich selbst haben. Man selbst kann ja alles und macht alles prima. Wenn ich aber das habe und auch noch kontrolliere und kontrollieren muss, dann kommt doch als Ergebnis für ihn, seht ihr, wie eine Bestätigung dieses Teufelskreises, seht ihr, die haben doch keine eigene Initiative. Und die machen, die arbeiten, die sind doch verantwortungsscheu. Und das ist, glaube ich, der Punkt, und hier habe ich das Gegenbild. Es ist ja sicher bekannt in der Form, aber es ist mir so, weil es so herrlich darstellt, wie viel im Unternehmen davon abhängt, welches Bild von Menschen ich in meinem Kopf habe. Und wenn es ein christliches Menschenbild ist, oder das Menschenbild von Würde und Freiheit nach unserer Verfassung, wenn wir diesen Wert allein bewusst machen, würden wir heute auf Anhieb viele, viele Prozente Produktivität gut machen. Viele. Also hier ist das Gegenbild, ich brauche es fast nicht mehr darstellen. Der Mensch arbeitet gern, sucht auch Handlungsfreiheit, übernimmt Verantwortung, wenn er kann Probleme lösen, aber die Bedingungen, die Rahmen, die Kultur muss dem entsprechen. Also der Mensch, der führt, der so denkt, lässt natürlich Handlung spielen, lässt die Leute machen, wohl wissend, dass nicht alles so geht, wie er es will. Aber es gibt in fast allem mehrere beste Lösungen, nicht nur eine beste. Allein der Gedanke, dass es zwar jetzt von mir nicht erfunden ist, aber das Ziel wird auch so erreicht mit seinem Weg. Und wenn ich seinen Weg zulasse, ist es eingeführt und er ist hoch engagiert, weil er seine Arbeit verrichtet, so wie er sich's ausgedacht hat, und dann alles tut, um sich abends im Spiegel sehen zu können, das, was ich vorgeschlagen habe, wie wir es machen, das funktioniert. Er kontrolliert sich automatisch wegen sich selbst und dann auch wegen der anderen. Das heißt also, Sie haben hier eine Art Selbstkontrolle, weil plötzlich die Fremdbestimmung weg ist. Das Wort habe ich früher nie gemocht. Ich fand das immer, das ist ein linkes Wort, bis ich mal begriffen habe, dass das eigentlich unheimlich zutreffend ist. In der Zeit, wo ich wirklich fast noch total bestimmt wurde von einem Chef, habe ich mich nicht entfalten können. Und irgendwo gab man mir die Chance, das war über den Außendienst am schnellsten möglich, da kam ich nämlich aus dem Teufelskreis des Anfangs mal raus, sehr jung, auf Reisen gewesen, Schuhe verkauft in Schuhgeschäften und damit natürlich eine Menge gelernt, aber auch Freiheit erfahren. Freiheit, die aber eher zur Ausbeutung geführt hat, weil es interessant war, möglichst viel Aufträge nach Hause zu bringen. So, daraus wächst Arbeit und sichtbar wird, dass die Leute Initiative ergreifen, ich brauche das nicht weiterführen. Und deshalb ist es so wichtig, das soll das Fazit sein in dem Zusammenhang. Und dann komme ich zu meinem letzten Punkt. Ich habe noch ein paar Minuten, hoffentlich.
Der Schöne könnte das sein, der Fragen an sich stellen.
Ja, natürlich. Gut, dann mache ich ganz schnell. Die leben in zwei Wirklichkeiten. Die Vaterwelt können sie alles bestimmen, im Betrieb überwiegend noch Selbstbestimmung, Fremdbestimmung. Und das, glaube ich, müssen wir auflösen. So. Zum Stichwort Selbstorganisation als Konsequenz. Wir müssen vom subalternen Handeln zum souveränen Handeln in Eigenverantwortung. Subaltern, wir ordnen uns unter und fügen uns. Dazu gehört das. Sie werden, wenn Sie unten sehen können, sehen, wo es herkommt. Es ist tatsächlich, ich habe es hier, das hat man mir bei VW damals mitgegeben, eine Schrift bei W. Und in jedem Betriebsteil hing das auch als Plakat für eine Kampagne. Freunde, denkt jetzt mit. Das ist jetzt erlaubt. Das Plakat könnten Sie wahrscheinlich in der Mehrzahl der Großbetriebe sowieso aufhängen. Was will ich damit sagen? Dass die Mitarbeiter bisher nicht einmal 10% oder 20% ihres Wissens, ihrer Kreativität einbringen dürften. Und wenn sie es einbringen dürfen, kommt Folgendes heraus. Das ist jetzt genauso überspitzt, das Gegenbeispiel. In der Deutschen Managementgesellschaft ist eine Gesellschaft Mitglied, das ist die Gesellschaft für kybernetisches Bauen. Das heißt, Bauen in selbstorganisierenden Prozessen, wo die Leute entsprechend hingeführt werden durch ein bisschen Weiterbildung. Und hier ist ein Klinikum, es ist eine Zeitungskopie von Bad Oeynhausen. Die Sollbauzeit, traditionell mit Netzplantechnik, was war ja schon ein Riesenfortschritt geplant, war von normalen Architekten mit etwa 57 Monaten angesetzt. Das Ganze war aber, Sie sehen, das muss ein Riesenladen sein, in 37 Monaten. Können Sie sich das vorstellen, was das heißt? Viel frühere Nutzung, Zinsen, Kosten. Also es war 20 Monate früher fertig, dadurch, dass jedes Gewerk am Bau jeden Tag als Gruppe sich Rechenschaft gab, was ist nicht passiert und was ist morgen zu tun, wenn jetzt die Steine oder der Beton nicht kommt. Wer mal gebaut hat, weiß, dass die immer, und das hat man nie irgendwie kritisiert, die warteten halt auf irgendein Material. Dass Alternativen gab, das wurde früher nicht bedacht. Und dass alle diese Gebäude, und es gibt etwa 150 dieser Größenordnung mindestens, auch deutlich unter dem Kostenanschlag blieben, das ist ja fast außerordentlich heutzutage. Das steckt in Menschen, wenn wir ihnen die Chance geben, frei zu handeln und ihren gesunden Menschenverstand. Dass Porsche so schnell nach vorne gekommen ist, hängt damit zusammen, dass sie die Kultur auf den Kopf gestellt haben, und das war sicher nicht leicht. Heute darf sich jeder in alle Prozesse einmischen, bei allen Planungen und Veränderungen ist jeder in der Arbeitsgruppe als Beteiligter, als Betroffener auch beteiligt. Und ich will nur mal sagen, die Kultur, in 2 Jahren hat sich die Zahl der Verbesserungsvorschläge, die 93.600 war etwa, auf 43.000 erhöht. Das heißt, die Leute haben sich fast einen Sport draus gemacht, mit zu überlegen, wie bringen wir uns miteinander voran. Und heute schreiben sie, sie bauen nicht nur wieder Autos, die gut zu verkaufen sind, sondern sie schreiben natürlich auch schon entsprechende Zahlen. Und damit komme ich zurück, was ich schon sagte. Die Leute wissen vor Ort, wo die Probleme liegen. Die wissen auch, wo man sie lösen könnte, weil sie alle Informationen haben. Beispiel. Nur eins noch, weil das so treffend ist. Als bei Audi der 100er eingeführt wurde, nicht der heutige, der A6, sondern der Vorvorgänger, mit der modernen Form aber schon, durften die Mitarbeiter erstmals vor in Produktion, das Ganze in Produktion ging, mitbestimmen, wie sie ihre Arbeit machen. Nicht was, das geht nicht in so einem großen Prozess. Also der Motor kann nur an einer bestimmten Stelle und in einem bestimmten Arbeitsschritt eingebaut werden. Die wurden informiert über das ganze Auto erstmal. Also etwas, was nie passiert ist. Früher haben die das aus den Prospekten lesen müssen, dass da ein besserer Motor drin ist oder die Bremsen verstärkt wurden. Heute hat man ihnen alles gesagt, bis zur Werbekampagne, wie geworben wird für das. Die waren richtig stolz. Mit Folien, also ausführlich. Wir waren mit Studenten ein paar Mal dort danach, und sie hätten hören, erleben müssen, wie die Arbeiter da reagierten, wie sie das stolz erzählt haben. Und dann haben sie festschreiben dürfen, je Arbeitsschritt, wie sie ihre Arbeit machen. Erfolg: in den ersten 4 Wochen die doppelte Zahl von Produktion und die Hälfte der Fehler. Warum? Es war ihre eigene Arbeit. Die wollten sie gut machen, wegen sich selbst und wegen der Sache. Und deshalb meine ich, dieser Gedanke, bei dem sich von einem Planer und Ingenieur ein Controller natürlich das Herz umdreht. Zielgerichtet improvisieren. Natürlich. Wenn Sie nur in Zahlen organisieren und denken, wird das sehr schwierig. Aber ist unser Leben nicht eine tägliche Improvisation mit dem Ziel zu überleben? Wir müssen doch täglich neu handeln. Das wollte ich da noch sagen, und lassen Sie mich zum Schluss, dass ich das nicht vergesse, weil mir das so ganz entscheidend erscheint, mein Lieblingsthema noch wenigstens auflegen. Ich gehe davon aus, dass unter solchen kulturellen Bedingungen im Betrieb, wenn wir das erreichen, die Menschen immer mehr Unternehmer für ihre eigene Arbeit werden. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Das heißt für mich aber auch, es geht kein Weg in unserem Land daran vorbei, dass wir die Menschen in Zukunft und sehr bald am Gewinn und am Produktivvermögen beteiligen. Denn das Kirchenwort, das ist ja, ich habe es ja heftig kritisiert, das wird auch mir immer vorgeworfen, das Kirchenwort will einen Reichtumsbericht. Ich habe gesagt, hättet ihr als Bischöfe die Gewinnbeteiligung gefordert, dafür ist die Zeit reif mit Menschen, die ehrlich Unternehmer sind, die wissen auch, dass das gar nicht mehr zu umgehen ist, weil man nicht über Löhne die Umverteilung bewerkstelligen kann, sonst wären wir immer höher im Preis. Das ist die Konsequenz. Und da müssen wir Wege finden, indem wir nicht im Betrieb selbst, sondern über andere Anlagemöglichkeiten mehr Beteiligung schaffen. Ich bin gerade die Woche wieder mit der CDA zusammen Wir haben ein Unternehmensbildungsmodell vorgelegt, BKU wieder, und Kämpfe in Bonn, um dass wir da ein bisschen Weg bereiten. Denn der Wille ist auch bei den Arbeitgebern da, wenn ich mit den, gerade bei Herrn Hund, den ich kenne, weil ich ihn mal in seiner Firma beraten habe, über Arbeitszeitfragen. Die Zukunft der Arbeitszeit, nur noch, bitte das noch, denn es wird jetzt Zeit, ist Jahresarbeitszeit, wo ich Über- und Unterstunden ausgleichen kann und damit die Überstundenzuschläge und die Kurzarbeitskosten für die gesamte Volkswirtschaft einspare. Das ist heute zumutbar. Das ist die Solidarität, die ich heute erwarte. Und die ist auch zu erwarten, denn die Arbeitnehmer. Ich bin sehr oft bei Betriebsräten bewusst und auch bei Arbeitern, weil ich will eigentlich wissen, was ist heute, was läuft da in den Köpfen, was ist zu, wenn ich über das rede, sehen die das alle ein. Die sehen sogar ein, eine Kürzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, wenn sie in Ruhe mit ihnen reden, wenn sie nicht verhetzt werden. Weil sie alle wissen, die Differenz zwischen Unternehmer und Arbeitnehmer, was, die haben doch eigentlich die gleichen Anliegen, einen erfolgreichen Betrieb mit einem sicheren Arbeitsplatz. Die sind viel näher beisammen, als uns die Gewerkschaften vorgauen. Ich bin nicht gegen Gewerkschaften, ich bin nur gegen eine Argumentation, die weder dem ganzheitlichen Denken noch die Chancen für die Zukunft, die wir brauchen, entspricht. Und wenn wir dann in diesem Rahmen von Jahresarbeitszeit, also bei Metall wären das 1500 Stunden, wäre normal, Wahlzeitarbeit einführen, indem wir sagen, wer weniger arbeiten will, und es gibt ein Drittel der Menschen, sind bereit, und die DGB hat jetzt eine Untersuchung vorgelegt, dass fast jeder Zweite bereit ist, auch unter Verzicht auf Gehalt weniger zu arbeiten. Dadurch, dass sich, wie ich vorhin sagte, so viel geerbt wird, da manch, in vielen die Frauenerwerbstätigkeit ist gestiegen, also sind zweite Einkommen da, würden viele, wenn der Betrieb es hergäbe, ich sage das bewusst so spitz, weniger wählen als Beispiel. Nicht Halbtag, das ist der größte Witz, das kann ich nicht erwarten. Aber 10% weniger, um vielleicht nur 4 oder 5% weniger zu verdienen, netto. Oder 20% weniger, also anstatt 1500 vielleicht, ich wähle 1400 Stunden im Jahr oder 13. Durch 12 geteiltes Gehalt, dass ich jeden Monat das gleiche Geld habe, aber dann je nach Auftragslage gefordert, mal mehr und mal weniger. Das gehört für mich allerdings als Fitnessvorbereitung, damit nimmt mein Schlusssatz im Betrieb dazu. Jetzt reicht es, ich habe Ihnen viel zu viel am Morgen schon zugemutet. Dankeschön.
Als Arbeitgeber fit werden für den Arbeitsmarkt von morgen. Ein Referat von Senator Werner Tenn, Frankfurt, gehalten anlässlich des Unternehmerforums 97 von Christen in der Wirtschaft. Dieses Forum fand statt vom 1. bis 3. Mai 1997, und zwar im Hotel am Kurpark in Bad Hersfeld. Das Generalthema des Unternehmerforums lautete Fit für den Sprung ins nächste Jahrtausend. Insgesamt haben 9 Referenten zu mehr als 60 Teilnehmern gesprochen. Werner Tenn ist Jahrgang 1931, verheiratet, Verkaufsleiter. 22 Jahre Aufbau und Geschäftsführung der Randstad-Organisation für Zeitarbeit GmbH Eschborn. Er ist Vorsitzender des Bundeskatholischer Unternehmer e.V. Deutschland, Präsident der Deutschen Managementgesellschaft e.V. und hat zahlreiche Publikationen veröffentlicht.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich will auch mit etwas anfangen, was Schmunzeln hervorlockt, denn sie wacht mich auf die Idee. Ich habe ja nach 7 Jahren hauptberuflicher politischer Tätigkeit das Glück gehabt, aus dem Nichts ein Unternehmen zu entwickeln, von dem man noch nicht einmal wusste, welche gesetzlichen Grundlagen, es gab einfach nichts. Damals waren wir Sklavenhändler. Ich habe also eines der großen Zeitarbeitsunternehmen aufgebaut in Deutschland und den Verband, den Arbeitgeberverband, den ersten Tarifvertrag und so weiter. Aber ich wusste natürlich nicht, weil ich das nicht gelernt hatte, ich habe kein Studium und kein Abitur, wie geht man denn das an, wenn man Leute auswählt? In der Politik war das leicht, die kamen alle und melden sich und da konnte man dann auswählen. Und dann habe ich mir überlegt, da ich selbst ein fröhlicher Mensch bin, ich kann nicht anders, dachte ich, du suchst dir Menschen aus, die herzlich lachen können. Das ist ja ein großer Unterschied, das sieht man sofort. Und ich bin wirklich gut damit gefahren, weil ich sage, wer herzlich lachen kann, ist offen. Und das ist das, was mein Traum war, ein Unternehmen zu schaffen, in dem man sich nicht nur wohlfühlt, in dem man offen miteinander umgeht. Wir haben beispielsweise bei Einstellungen immer gesagt, bei uns sind Fehler erlaubt. Da habe ich die Leute immer angeguckt, können sich ja denken, denn ich mache auch welche und ich brauche ihre Hilfe. Ich stehe aber auch hinter ihnen, denn Fehler sind ja riesige Chancen für Neuerungen, für Verbesserungen. Nur wenn man den Schuldigen sucht, kommt man nicht weiter. Also das mal so ganz zum Anfang. Als zweites möchte ich mich bedanken, auch für diese Besinnung, wenn man da so über die Autobahn jetzt in der Mai an einem schönen Maitag fährt, war das jetzt ein schönes Abfangen nach dem Naturerlebnis von Frankfurt hierher, sich auch mal innezuhalten. Und dabei erinnerte ich mich an einen Gedanken, den ich hatte, als ich nach meinem Herzinfarkt und Bypassoperation, damit sage ich auch, dass ich auch so einen Einschnitt hatte, vor 6 Jahren jetzt knapp, damals von der FAZ aufgefordert wurde, für Studenten einen Artikel zu schreiben, aus diesem Erlebnis. Da habe ich drüber geschrieben, das haben sie dann auch genommen, weniger arbeiten und mehr leisten. Ich war eigentlich sehr glücklich, dass ich diese, das war ja keine leichte Erfahrung, aber es hat mich zwar sehr gehandicapt, ich habe dann aufgehört, in der Firma die Verantwortung zu tragen, aber es hat mir einen völlig neuen Anstoß für eine andere Qualität von Arbeit, für mehr Zeit als Vorbereitung, auch von innen her. Und ich denke, dass das vielleicht auch die Hilfe ist, die ich erfahre, wenn ich jetzt die vielfältigen Aufgaben, die mit dem neuen Amt verbunden sind und die ganze Zeit, wo ich als Prediger über Land ziehe, mit dem Gedanken, es muss doch möglich sein, eine menschengerechte Arbeitswelt zu schaffen. Und nur eine menschengerechte ist doch erfolgreich, weil wir dann den Menschen in seiner ganzen Person einfach vor uns haben und ernst nehmen und wertschätzen. Und deshalb könnte ich sagen, wir sollten, die wir Kraft für unser tägliches Tun aus dem Glauben schöpfen, nun auch Hoffnungssignale festsetzen in einer Zeit, wo ja alle glauben, jetzt geht alles kaputt. Denn das ist, glaube ich, unsere wichtigste Mission, dass wir den Leuten deutlich machen, dass wir nur mit den Werten des Christentums eigentlich wieder auf die Beine kommen. Und das beginnt mit der Wertschätzung der Menschen. Früher hat man dazu Nächstenliebe gesagt. Heute sagt man Solidarität. Sie merken schon, wie technisch wir auch die Kirchenworte. Das befriedigt mich nicht, dass wir das Wort Nächstenliebe ganz selten haben, aber Solidarität in fast jeder 4., 5. Seite. Ich will es nur mal so als kritische Anmerkung machen. Wir können durch die Art, wie wir mit Menschen umgehen, und damit bin ich eigentlich schon mitten im Thema, Zeichen setzen, die eigentlich die Liebe, die Christen miteinander verbindet, deutlich und sichtbar machen und damit, meine ich, auch mehr erreichen. Was mich sehr bedrückt, und das will ich gleich auch in diesem kurzen Vorgedanken sagen, die Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Also alles, was wir heute denken, bis hin in die Bereiche der Ehe, wird ökonomisch bewertet, gemessen und geführt. Wir müssen unheimlich aufpassen, dass wir nicht vor lauter Wettbewerb und Ökonomie das, was wir hinter uns haben, nämlich dass wir alle mit vielen, vielen Überstunden, das war ja auch bis hin zum Facharbeiter so, uns selbst als Menschen verlieren. Wir müssen uns wiederfinden, dass wir auch wieder Nachbarn haben plötzlich, mit denen wir reden. Wir hatten die Zeit nicht, wenn ich überlege, was durch mich, meiner Frau allein, abgegangen ist an Beziehungen zu anderen. Wenn die Kirchengemeinde nicht gewesen wäre, wäre das ganz schlimm, weil ich einfach in dem Wahn, du musst Tag und Nacht wüten, damit alles gut läuft, ich sage das bewusst so hart, auch für mich selbst, auch hier sehr viel vernachlässigt habe. Und ich denke, da sollten wir uns viele Gedanken drüber machen. Ja, wo kommen wir her? Wir kommen natürlich aus einer schwierigen Situation, die immer noch weit besser ist als 1980. Ich sage das sehr bewusst auch als Gedankenspiel. Und ich kann nicht fassen, dass das, was 1980 gut war, dass das heute plötzlich nichts mehr wert ist und für alle, die Verantwortung tragen, jetzt schon wie Weltuntergang wirkt. Das heißt, wir geben eigentlich die Hoffnung auf uns selbst und unsere Kraft, die uns ja gegeben ist, vorzeitig auf und haben noch gar nichts verändert. Natürlich stehen wir in einem wahnsinnigen Umbruch und das größte Problem, dass wir möglichst festhalten und möglichst sicher bleiben wollen, aber diese Welt ist eine unsichere Welt und wird es bleiben und ich denke, das zu lernen ist ganz so wichtig. Wir haben so viele Umbrüche von der Globalisierung angefangen über die Neuverteilung der Produktionskapazitäten über die Welt, machen wir uns nichts vor, aber auch der Umbruch von der Industriegesellschaft eher zu einer Wissens- und Kommunikationsgesellschaft, auch das ist ein harter Brocken, den wir zu verdauen haben, und der Umbruch auch in der betrieblichen Organisation, aber wem sage ich das? Ich will mit ein paar Folien arbeiten, drei große Blöcke. Ich möchte erst einmal einsteigen in das ganze Thema, was ist jetzt und worauf kommt es denn an? Und zweitens ein paar Worte über Führung und diese Hauptaufgabe von Führungspersonen sagen und dann nochmal zu einem betrieblichen Thema kommen, wie entfalten wir denn die Mitarbeiter A, als Person und damit auch für das Ganze. Und wenn ich das mit ein paar Sätzen sage, wir müssen jetzt lernen, dass es nicht mehr auf die Fachkenntnisse ankommt, sondern mindestens gleichwertig daneben steht die Person. Und der Mensch als Person, mit, aber als Ganzheit. Mir wurde noch gesagt, du bist nicht hier als Lehrling, ich war in einer Schuhfabrik da im Hessischen, in Butzbach, da gab es früher vier, heute keine mehr. Du bist nicht hier zum Denken, als ich mal einen Vorschlag gemacht habe, sondern du bist hier zum Arbeiten. Und ich werde Ihnen nachher ein Plakat zeigen, das kennen viele von Ihnen noch. So. Natürlich ist mein Gedanke in erster Linie der Gedanke, nur was beweglich gehalten wird, ist auch stabil. Das scheint ein Widerspruch. Denken Sie doch mal an das System Fahrrad. Wenn Sie da die Lenkstange festbinden, können Sie es wegwerfen. Es bringt nichts. Das System Arbeit, das noch komplizierter ist, weil es ein Organismus ist, in dem Menschen tätig sind, ist noch schwieriger. Und deshalb ist die Anpassungsfähigkeit, Wandel und Flexibilität einfach eine Voraussetzung. Und das, wenn das das eine Thema ist, die Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit zum Wandel, dann ist, um das noch einmal zu betonen, die Wertschätzung der Menschen oder unser Menschenbild Voraussetzung auch für Führungshandeln und Verantwortung im Betrieb. Ich muss ein Bild mir vom Menschen machen. Und da werde ich aber noch drauf kommen. Wir haben ein Problem in der Gesellschaft, natürlich auch bei den Unternehmen. Wir denken in Bilanzzeit, das heißt von Jahr zu Jahr. Die Frage ist, ob wir nicht wirklich im Vertrauen auf jemanden, der über uns ist, gerade wir, diesen Zeitraum etwas länger bemessen und damit Hoffnung und Zuversicht auch sichtbar machen und damit Chancen für das Unternehmen, wenn ich natürlich meine Entwicklungskosten und Forschungskosten kürze, um eine gute Bilanz, um nur das Ziel zu erreichen, verspiele ich natürlich Zukunft. Wenn wir unendlich viele Leute aufbauen, verspielen wir ein Stück der Zukunft, weil Know-how, Wissen, Engagement abfließt. Denn wenn wir einen Teil entlassen, sind die anderen doch auch frustriert. Ich war bei Daimler-Benz in Wörth, habe ich mit einem Studenten der Fachhochschule Nürtingen, wo wir beide ja sind, ich mache das jetzt, glaube ich, 29 Semester, ich gebe Führungslehre und Wirtschaftsethik, haben wir ein Programm gemacht für die Ausbildung der Lehrlinge, der Auszubildenden. Und dann aß man natürlich, wie wir das vorgestellt haben, und dann haben die mir erzählt, wir haben alle älteren Meister weg und jede Woche ein Problem, was wir nicht lösen können, weil Erfahrung und Wissen, das sich länger aufgebaut hat, fehlt. Ich will das nur sagen. Es geht auch nicht heute, ob man groß ist. Ich habe eine riesige Angst, wenn ich wieder sehe, wie wieder eine neue Welle der Zusammenballung der Industriebetriebe kommt. Diese Giganten sind nicht steuerbar und sie sind auch unmenschlich. Ich komme nachher noch drauf. Das heißt, entscheidend für den Erfolg von morgen ist nicht die Größe, sondern die Anpassungsfähigkeit. Und der Zukunftswille und nicht resignieren und schon aufgeben und Leute entlassen, denn wenn man rationalisiert und das meint, mit Leuten entlassen zu können, damit zu lösen, ist das vielleicht eine Verbesserung der Jahresbilanz. Vielleicht. Auf lange Sicht ist es ein Minus, das habe ich gerade angedeutet. Also geht es mir darum, um das noch einmal zu unterstreichen, wenn ich sichere Verhältnisse will, muss ich Unsicherheit ertragen. Ich muss fähig sein, mit den ständigen Veränderungen umzugehen. Und wenn ich dann Ihnen mal an drei Beispielen oder zwei Beispielen, doch drei sind es ja, sage, was ich meine. Wenn Sie jetzt den Wandel in unserer Zeit sehen, die Veränderungen, die uns ja wirklich Angst machen, wo wir orientierungslos sind. Wenn Sie heute einen Computer kaufen, wissen Sie genau, hätte ich ihn 4 Wochen später gekauft, hätte ich schon was Neues. Und oft in so kurzer Zeit auch was grundsätzlich Neues. Das ist natürlich klar, das macht uns unsicher und macht uns Angst. Machen wir uns gar nichts vor. Die Rasanz des Wandels kann man an Folgendem sichtbar machen. Caesar und Napoleon, das sind zwischen 1800 und 2000 Jahren. Die Zeitspanne, brauchten die gleiche Zeit, um von Paris nach Rom zu kommen. Das heißt, 2000 Jahre hat sich eigentlich fast nichts geändert. Es ist Wahnsinn. Nach Napoleon, 100 Jahre, sind wir über den Ärmelkanal geflogen. Und jetzt kommt der Sprung, den wir nicht fassen kann eigentlich. 60 Jahre später waren wir auf dem Mond. Das ist eigentlich fast ein Aushalten von einer Generation. Was jetzt nach dem Krieg wir aushalten mussten, das ist wirklich, geht an die Grenzen und das macht uns auch so unsicher, weil das ja weitergeht. Und ich will auch gleich nochmal auf dieses Thema Anpassung im Blick auf Stabilität des Unternehmens, der Arbeitsplätze und so weiter. Sie wissen, es gibt ja überhaupt keine Normalsituation mehr. Die gab es zwar nie, aber die Dinge haben sich langsamer verändert als heute. Es gab etwa 1970 ein Buch mit einer Liste von 500 erfolgreichen Unternehmen dieser Welt. Heute, das sind rund 27 Jahre später, existieren 2/3 nicht mehr. Die 500 erfolgreichsten. Noch schlimmer, In Search of Excellence, das Buch, wann kam das? 81 heraus. Ja, das hatte 5 Jahre später von den 43 Unternehmen, die dort beschrieben wurden, nur noch 14 erfolgreiche. Also auch das soll uns ein Signal sein, was wir eigentlich machen, was wir vor uns haben, was wir bewältigen müssen. Ganz kurz noch ein Blick nur, das ist alles bekannt, ich möchte nur auf den einen Punkt, das ist alles normal. Und das müssen wir uns jetzt bewusst machen, so bitter das ist. Wir stehen im Wettbewerb zu einem globalen Arbeitsmarkt. Das heißt, auch im Blick auf die Arbeitskosten. Nun bin ich niemand, der die Arbeitskosten als das entscheidende Problem sieht. Ich sehe zumindest gleichwertig den Mangel an Produktivität und Effizienz, den wir durch die Art, wie wir geführt haben, und vor allen Dingen auch durch die Art, wie wir organisiert sind. Nehmen ein Beispiel, bei VW wurde mir vom Vorstand, das ist ein paar Jahre her, gesagt, wenn wir bei VW die Arbeitskosten zu 100 setzen, zahlen wir 1/3 für tatsächlich geleistete Arbeit, ein weiteres Drittel für die Lohnzusatzkosten und den Rest, das letzte Drittel, für vertane Zeit wegen schlechter Organisation und mangelhafter Führung. Die Ergebnisse sehen wir in vielen großen Unternehmen, die eigentlich Ähnliches sagen müssen. Und mir wurde gesagt vom Vorstand, bitte, das können Sie ruhig öffentlich erzählen, es ist wirklich unser Problem. Und was will ich damit sagen? Jetzt im Vergleich der Arbeitskosten und im Blick auf Produktivität, wir müssen da aufholen, und dazu braucht man den ganzen Menschen, auch mit seinem Geistpotenzial. Dieser ganze Mensch ist aber nicht mehr bereit, zu den alten Bedingungen mit uns zu arbeiten. Dass das im Moment ein bisschen abgeflacht ist, ist verständlich. Bei dieser Arbeitsmarktsituation macht man lieber Dienst nach Vorschrift. Ich sage das so spitz. Ja, ich will nicht sagen, nur Distanz zum Arbeitsplatz, zumindest aber Dienst nach Vorschrift. Wenn die das so haben wollen, werde ich mich doch nicht in Gefahr bringen. Also tue ich das, was man glaubt, was richtig ist, obwohl ich es besser weiß. Und innerlich denken die Leute, die werden schon sehen, was sie davon haben. Ist mir auch schon gesagt worden. Was ist denn das? Das bisherige, die Tatsachen hier, wir haben natürlich kurze Arbeitszeiten, viel zu kurze. Wir haben gute Arbeitslöhne. Ich weiß wohl, dass wir immer mehr die Schwächeren durch die Steigerungen in der Tarifpolitik rausgedrängt haben und durch Technik ersetzt haben. Wir haben die beste Absicherung, die es je in unserem Land gab oder weltweit gibt. So, aber mit dem können Sie heute keinen Hund mehr hinterm Ofen hervorlocken. Heute, die Leute wollen sich einmischen können an ihrem Arbeitsplatz und in ihrem Prozess und in ihrer Arbeitsgruppe. Einmischen aber nicht, um sich wichtig zu tun, sondern die Erfahrung und das Wissen haben ja ein Ausmaß erlangt, dass ein Facharbeiter heute gemessen an einem Meister von vor 50 Jahren ein Schatten ist, der Meister von ehemals. Der konnte zwar die Handhabungen besser, aber sein Wissen war auch nur aus der Erfahrung gewachsen, und hier ist es ja schon durch Ausbildung. Und was machen wir? Ich nehme nochmal ein Beispiel von VW. Da gibt es zum Beispiel für den Einbau des Motors eine Anweisung, die lautet, die Schraube X gehört in einen grünen Kasten. Das ist im 17. Stock, das hat mir mal gezeigt, weil das so wichtig war auch für meinen Input. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, für so Anweisungen bilden wir 3 Jahre lang Facharbeiter aus. Die Anweisung, würde ich sagen, ist für einen geistig Behinderten, aber doch nicht für einen erfahrenen Facharbeiter. Selbst wenn er ausgelernt hat, weiß er, wo er so eine Schraube, wenn es ihm so besser zur Hand liegt oder so. Solche Dinge machen wir und wundern uns dann. Das heißt also, die Selbstgestaltung der persönlichen Arbeit, mehr freilassen, Arbeitszeit wählen, ich nenne das Wahlzeitarbeit, und damit einen völlig anderen Sinn in der Arbeit fühlen. Ich habe mich sicher selbst ausgebeutet, und das ist mir im Betrieb immer wieder begegnet, weil das Klima stimmte, das Umfeld stimmte. Ich konnte tun, und ich habe versucht, das auch meine Leute machen zu lassen, und habe dabei, ich sage jetzt bewusst, wunderschöne Erfahrungen gemacht. Das heißt, dass ich den Leuten mehr zugetraut habe. Vertrauen ist eine Sache. Das sagen wir ja bei jeder Sonntagsrede. Wir vertrauen den Bürgern. Die Kirchen sagen das auch. Die Politiker sowieso. Aber wir trauen ihnen nichts zu. Denken Sie doch mal an Eigenverantwortung. Das haben wir doch erstickt, indem wir so Regelungen trafen, wie die Schraube gehört in den Kasten, stehen ja auch in Gesetzen und in Tarifverträgen. Und die Hälfte der Arbeitslosigkeit, ich war eigentlich die ganze Woche auf Kongressen, komischerweise. Gestern war der einzige freie Tag. Ich war 2 Tage in Berlin, da war die 3. Begegnung der Senatveranstalter, da bin ich jetzt 3 Jahre dabei. Diesmal war das Thema Halbierung der Arbeitslosigkeit. Und vorgestern saß ich in Hamburg über das Kirchenwörten, das waren 3 Vertreter der Gewerkschaften, also der Landesvorsitzende der IG Metall Hamburg. Und ich sage, und keiner hat aufgemuckt, und ich will es hier auch sagen, jeder 2. Arbeitslose, also die Hälfte der Arbeitslosigkeit, führe ich zurück auf die Überreglementierung und die Fesselung des ganzen Arbeitsmarktes. A, durch Gesetze, B, durch die Tarifverträge, aber C, auch durch unsere betriebsinternen Handlungsweisen. Also die sollten wir nicht auf die Seite schieben, denn es ist mir zu leicht, alles den anderen zuzuspielen, sagen, die müssen ändern. Wir müssen am Montag in den Betrieb gehen und ansetzen und überlegen, wo kann ich durch Freilassen des Geistpotenzials Chancen für das Ganze, für die Beschäftigung, für die Zukunftssicherung und für meine eigene Ergänzung. Wenn wir unternehmerisch Tätigen und Führungspersonen nicht erkennen, dass wir alle ergänzungsbedürftig sind, wir brauchen unser Gegenüber. Und wenn man das begriffen hat, ist man stärker, auch als Unternehmen. Die Ergänzung ist ein ganz entscheidender Punkt. Das wollte ich zu diesem Punkt sagen. Hier eine These. Der Stellenwert der Berufs ist im Moment natürlich durch den Druck. Der wird in einigen Jahren wieder von uns weichen. Und dann kann man wieder morgens um 8 kündigen und um 11 Uhr anders anfangen, wie das mal war, vor wenigen Jahren noch. Aber die Menschen wollen heute arbeiten und leisten, aber zu anderen Bedingungen. Und ich will hier bewusst auf einen, das ist ein Wettbewerb zwischen privatem Leben und dem beruflichen Leben. Wenn im Jahr 800.000 Menschen etwa 70 Milliarden, bitte die Zahl schreiben Sie sich lieber nicht auf, ich habe sie im Buch, aber ich habe sie jetzt, bin nicht ganz sicher, ob sie, aber tendenziell stimmt das und es steigt, Erbschaft machen. Wie viele Kinder, die Einzelkinder sind, erben ein Zweifamilienhaus? Da kann ich doch mit dem Arbeitsleben anders umgehen, weil ich eine Sicherung anderer Art neben oder hinter mir habe. Diese Menschen machen das Spiel, wie viele schwache Führungspersonen umgehen mit Menschen, nicht mehr mit. Und ich glaube, da müssen wir uns ganz, ganz darüber im Klaren sein. Und ein gutes Zeichen dafür, das scheint negativ zu wirken, ich sehe es anders, ist die Freizeitarbeitskultur. Schattenwirtschaft, sagen andere. Ich sage es bewusst so. Die müssten wir längst als vierten Wirtschaftssektor legalisieren. Die können sie nicht verbieten. Aber was passiert denn dort? Dort sind die Mitarbeiter Unternehmer für ihre eigene Arbeit. Dort können sie sich entfalten, experimentieren und werden noch von der Nachbarschaft oder von der Familie gelobt. Ich halte das für so wichtig, der Flucht in die Freizeitarbeitskultur, jeder Zweite ist da tätig, ist auch eine Antwort auf die Fesselung der eigenen Arbeit durch solche Detailvorschriften, die ein Mensch gar nicht aushalten kann, der ein bisschen sich entfalten will. Deshalb ist mir das so wichtig, wir sollten die Kreativität, die abfließt in die Schattenwirtschaft, zurückholen in die Betriebe. Und das geht nur mit einer anderen Qualität von Führung, ich nenne sie dialogisch-partnerschaftliche Führung. Wenn ich mir überlege, gucken Sie doch mal, wenn Sie so beobachten, wenn im Dorf oder im Städtchen ein Fest gefeiert wird. Wer organisiert das denn? Doch nicht wir Manager oder Unternehmer. Das machen Facharbeiter und Angelernte und Ungelernte. Und das stimmt, das Bier reicht, die Brötchen und die Wäsche. Das muss man sich mal vor Augen halten, was da an Organisationsleistung möglich wird bei Menschen, die frei miteinander umgehen können. Ein Sachbearbeiter in Lübeck von den Trägerwerken, das wurde mir erzählt, als ich da eingeladen war zum Vortrag, ist in der Firma fast ein Niemand. Der ist, Sachbearbeiter. Aber es ist der, der in seiner privaten Zeit die Ruderregatta von Travemünde organisiert. Jetzt stellen Sie mal die Talente vor, die wir im Betrieb durch falsches Menschenbild, ich komme da nochmal drauf, und durch die Art, wie wir mit den Menschen umgehen, weil wir sie nicht fördern, weil wir oft auch Angst haben, ich habe am Anfang das auch gehabt, wenn die immer besser sind, dann musst du dich noch mehr anstrengen und dann schaffst du es überhaupt nicht. Ich habe wirklich geglaubt, ein Chef muss alles können, alles wissen, alles vormachen, bis ich gemerkt habe, dass ich so nie weiterkäme und dann gemerkt habe, als ich mir in der ersten Phase dann die Finanzchef und den Marketingchef suchen musste, dass ich aufpasste, dass die genau so gut sind, wie ich es eigentlich gerne wäre. Das heißt, ich möchte alles gut machen. Natürlich habe ich das Anliegen, das haben sie auch. Aber ich wusste, das kann ich nicht alles für mich in einem Kopf. Da brauche ich Leute, die in dem Feld besser sind als ich. Und das war mein Glück. Und das haben wir dann bis in den ganzen Betrieb auch sichtbar gemacht. Es lohnt sich, in den Gruppen in einer Niederlassung zusammenzuarbeiten. Also, was brauchen wir? Einmal die Wiederbelebung des gesunden Menschenverstands. So einfach. Überlegen Sie doch mal, ich sage Ihnen ja offen, nur durch Neugier und durch Lernbereitschaft lebenslang kann ich heute hier stehen. Meine Voraussetzungen, der Vater ist im Krieg geblieben, ich musste das Gymnasium abbrechen, weil es nach 45 zunächst mal für Kriegerwitwen kein Geld kam. Und wenn ich jetzt zurückblicke, war es mein Glück. Und ich kann eine ganz andere Qualität vermitteln weil ich auch diese Phase sehr jung und in einem harten Führungsstil, also von wegen eine Minute später und so Kram. Das, aber abends war es kein Thema natürlich. Eine Kultur schaffen, in dem der Wunsch der Zusammenarbeit einfach ein Bedürfnis der Leute ist. Die Kultur, das kann man natürlich nicht über Nacht, das kann man nicht anordnen, das kann nur wach werden, das kann sich nur entwickeln. Und da würde ich Ihnen Mut machen, denn ethisches Verhalten wird in der Wirtschaft heute immer mehr auch für andere sichtbar, wenn ich mich einwandfrei moralisch verhalte als Unternehmer und Unternehmen im Ganzen. Und das Zweite, wenn ich eine Kultur schaffe, die den Menschen mit und dem Modewort im Mittelpunkt, sondern ich würde ihn mal zum Ausgangspunkt nehmen, der ist ja Ziel der Wirtschaft und Zweck der Wirtschaft, der Mensch. Die Wirtschaft ist doch kein Selbstzweck. Wenn ich das begreife, eine Kultur in dem Sinne, die dem Wesen des Menschen entspricht, wo er selbst sein darf, wo man zu ihm Ja sagt, auch wenn er Fehler macht. Diese Chance und diese Kultur ist der Wettbewerbsfaktor von morgen. Wenn ich überlege, wir sind deshalb groß geworden, als ich anfing, wir sind jetzt bei etwa 6.000 Mitarbeitern, wir sind international jetzt 35 Jahre alt und haben jetzt 180.000 Mitarbeiter, aber geprägt war die ganze Firma, mein Chef ist ein sehr aktiver evangelischer Christ in Holland und gab mir die Freiheit, wir haben darüber ganz am Anfang gesprochen, dass ich bestimmte Vorstellungen hätte, aus meiner schlechten Erfahrung. Und dann komme ich natürlich aus der katholischen Arbeiterbewegung, wo ich mit der katholischen Soziallehre in Berührung kam. Da schwebte mir eigentlich vor, Wertschätzung, also der Mensch ist Person, oder die Subsidiarität, kleine Zellen, die in sich selbst möglichst viel regeln können. Und das war natürlich in meiner Branche, die viele Niederlassungen braucht, auch besonders interessant. Und das war für mich sicher ein Experiment, aber ich kann nur sagen, auf die Menschen setzen hat sich gelohnt. Und die Hamburger wussten genau, was in Hamburg besser ist, weil in München kriege ich jeden Abend jemanden, der mit Essen geht. In Hamburg brauchen sie Wochen, bis sich einer frei macht, um dann im blauen Anzug mit einer Firma essen zu gehen. Diese Unterschiede allein sind so wichtig und die wollte ich damit meinen. Aber der Wettbewerbsvorteil einer Kultur, die sichtbar wird. Wir hatten mal nach einem Vortrag auch so mal Beispiele. Ich musste bei Personalleitern in Stuttgart einen Vortrag halten über unsere Unternehmenskultur. Die war schriftlich festgeladen, die hatten wir aufgeschrieben, nach 7 Jahren sagte ich, jetzt sollen wir mal aufschreiben, was machen wir eigentlich und begründen warum. Und so nach 10 Jahren haben wir es dann noch einmal verabschiedet mit Betriebsrat, haben es dann feierlich im Hochglanz gedruckt, weil wir es lebten. Und dann sagte der mir nach meinem Vortrag einer, also Herr Thehn, meine Herren, ich kann nur sagen, was der Herr Thehn erzählt, das stimmt. Ich sagte, oh wei, der legt dich sicher aufs Kreuz. Da sagte Herr Thehn, ich habe mich bei Ihnen mal beworben. Weiß man natürlich nicht mehr. Ich hatte damals schon 15 Niederlassungen, da hat man hunderte von Menschen gesehen. Sie war der Einzige bei allen Bewerbungen, die ich erlebt, die wie mit einem Menschen wirklich umgegangen sind. Sie waren ehrlich, schon im Gespräch haben Sie mir ganz deutlich gesagt, dass meine Qualitäten woanders liegen und ich solle lieber Personalleiter werden. Er ist es und ist ein erfolgreicher Mann. Ich sage, Sie sind nicht kommerziell. Sie haben das Gespür nicht. Sie sind ein exzellenter Mann für Menschen und für eine Personalorganisation. Dann sagt ein Zweiter, ich kann das auch bestätigen, also das könnte ich vorher ein bisschen peinlich, aber ich sage es, weil so, wie man das doch spürt. Und der erzählte was völlig anderes. Der sagt, haben Sie schon mal Besuch gehabt von Mitarbeitern vom Herrn Thehn? Ja, die anderen auch ja gesagt, sagt er, merken Sie eigentlich, dass die Einzigen sind, die wirklich offen und fröhlich ihre Arbeit machen? Ich bin, sag's ehrlich, stolz darauf, dass sowas möglich war. Aber das geht nur mit einer Offenheit, mit Zutrauen und auch bereit sein, Fehler mitzuertragen. Das heißt also, zulassen, wir haben gesagt, Fehler sind erlaubt, aber bitte nicht verbergen, denn wir müssen aus den Fehlern lernen. So, ich sagte bisher, und das fasst das nochmal zusammen, die Organisationsstrukturen, wie wir unseren Ablauf geregelt haben, die Prozesse, wie die Konzepte und die Führungshaltung passen nicht mehr für die Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen. zum Arbeitsmarkt könnten wir so weiterwursteln. Wir haben ja Auswahl, glauben wir. Aber was jetzt schief läuft, wird später heimgezahlt. Die bisherigen Ziele, und das soll uns dahin führen zu dem Kern, den ich heute meine, in einem an Maschinen gebundenen Betrieb und dann noch mit Transmissionsriemen. Ich komme aus der Schuhindustrie, da ist morgens wirklich ein ganzer Strang mit einer Maschine angeschaltet worden, da liefen über ein Transmissionsräder und Riemen, wurden plötzlich 6, 8 Maschinen angetrieben. Da mussten alle pünktlich sein. Da konnte man nicht ohne weiteres seine Zigarette rauchen, da musste man einfach bestimmte Spielregeln, dafür gab es auch dann wie Pausen. Und es gab einen gewissen Normengehorsam, der überhaupt einen reibungslosen Ablauf gesichert hat. Das war so. Stimmt nicht mehr. Das haben wir aber gemacht in der Zeit, und das machen wir zum Teil heute noch. Wir haben die Menschen vereinnahmt. Wir haben sie als Teil der Maschine gesehen. Und das in einem Land, was Würde des Menschen, Freiheit des Menschen in seiner Verfassung stehen hat. Ich will jetzt gar nicht vom christlichen Menschenbild reden. Wir haben die Menschen funktionalisiert, ich sage manchmal ganz hart, das kann ich in Betrieben manchmal noch immer beobachten, abgerichtet auf ihre Arbeit hin. Kaum informiert, die verstehen ja doch nichts davon, wird heute noch gesagt. Wir glauben, die Menschen, die täglich fernsehen, die gut ausgebildet sind, die viel wacher sind als Generationen vorher, weil sie mehr Informationschancen und Ausbildungsmöglichkeiten haben, glauben wir, die wüssten nicht, was im Betrieb läuft, wenn da ganz bestimmte Dinge sichtbar werden. Auch wenn wir es verbergen. Die Leute wissen genau Bescheid, was es heißt. Ich bin jetzt in einigen Betrieben gewesen, weil ich hier und da mal auch einen Betrieb noch begleite, auf dem Weg zur neuen Qualität von Führung, Selbststeuerung, und auch in Richtung Wahlzeitarbeit. Deshalb ist der Einblick immer noch gegeben. Wir haben jetzt heute Firmen, wo ich sage, schreibt doch die Auftragseingangskurve an die Wand, damit alle wissen, was bei uns im Betrieb läuft. Diese Offenheit, die wir hatten, also wöchentlich hatten die Niederlassungen Berichte, wo wir stehen. Das war bei uns ja relativ einfach. Bei 5 Ziffern wussten wir, ob der Laden stimmt oder ob wir schon jetzt wieder ein bisschen uns noch mehr oder anders anstrengen müssen. Wenig Kommunikation, Weisungskultur, was aus der Weisung wächst, ist Misstrauen und natürlich auch Angst. Stellen Sie sich vor, was ein Produktionsfaktor Angst, wenn 87% der Menschen im Betrieb unter Angst arbeiten. 87%. Und Sie wissen, wie unerträglich es ist, wenn man im Job Sorge hat. Und die Art, wie wir führen, hat dazu geführt, auch da ist ja nichts Neues. Die Hälfte hat innerlich gekündigt. Ich habe Fälle erlebt, wo Top-Leute, unmittelbar unter dem Vorstand, Top-Leute, wirklich, mir nach einem stündigen Gespräch sagten, ich muss hier noch 4 Jahre aushalten. Also ein Direktor im Personalwesen von einem Riesenwerk, das Sie alle kennen, und ein Stellvertreter sagte mir dann, Herr Thehn, ich muss noch 7 Jahre. Der Gedanke, Leute, die eigentlich die Impulse, die Hoffnung geben müssen, die Visionen, Personalwesen ist doch wichtig, wenn die selbst innerlich so ja, kaputt und die Erklärung war, wie der Vorstand mit uns beiden umgeht. Ja? Nur die Art der Beziehungen zwischen den Menschen hat die Leute motiviert, dass sie einem Fremden, der hat nur von mir gelesen, wir kannten uns nicht, für mich war es fast schon peinlich, aber da merken sie eigentlich, was da aufgebrochen ist. Und das erlebt man immer wieder, wenn man abends mit Führungspersonen sitzt und ein Glas Wein trinkt, wenn es dann 22:30 wird und die Leute ihre Nöte erzählen. Ich habe von Personalleitern Nöte erlebt, das können Sie sich nicht vorstellen. Da hinten sind 30 Leute, so viel schmeißen sie raus. So. Der hat aber in 20 Jahren 16 Personalleiter verschlissen, die Firma. Hoch anerkannt technisch. Ich darf es gar nicht sagen, weil es schlimm ist. Der Produktivitätsverlust, der dahinter steckt, den brauche ich nicht noch einmal betonen. Was für die Zukunft und zum Fithalten wichtig ist, ist die Ziffer. Wir müssen einfach erkennen, dass das Geld in Zukunft das Kapital des Unternehmens nicht mehr der Schlüssel für Zukunft allein ist. Das war's, durchaus. Heute ist intelligente Arbeit, das Geistpotenzial der Mitarbeiter, das Kreativitätspotenzial freizusetzen, wenn man es wertet, etwa 80% der Zukunftssicherung. Das in unseren Köpfen zu haben, dass die Menschen eigentlich die Zukunft sichern und nicht allein das Geld. Allein dieser deutliche Prozentsatz, der ist, glaube ich, von Bedeutung. Und deshalb treten heute nicht die Strukturziele, wie vorhin auf der Folie, sondern heute sind Prozessziele. Wir sprachen seit gut 12 Jahren im Unternehmen, obwohl wir Dienstleister sind, nur noch vom Unternehmensprozess, wenn wir diskutiert haben über Abläufe, über was immer war. Wir haben immer den Prozessgedanken, wie geht es, wie läuft es ab, welche Stockungen, welche Probleme, was kann man da machen, wie kann man das vereinfachen, wie kann man das erleichtern. Deshalb ist Kreativität und Selbstständigkeit im Denken und Handeln so wichtig. Und natürlich die Persönlichkeitsentfaltung. Aber da haben wir ja oft Angst davor. Wir haben ja Angst, dass einer besser wird. Es ist doch toll, wenn jemand, den ich ausgewählt habe, besser wird. Besser vielleicht als ich selbst in seinem Fach. Und ihm das auch sagen. Und ihm sagen, wenn ich mal eine Hilfe brauche, melde ich mich. Was meinen Sie, was der macht? Sehen Sie, und das ist so urmenschlich eigentlich. Nur, wir wollen uns immer für besser halten. Ich habe das, wie gesagt, auch im Anfang versucht, weil ich in diesem Wahn war, das muss so sein, dafür werde ich ja teuer bezahlt. Und in Wirklichkeit habe ich gelernt, dass der Erfolg über die Leute kam, die ich ausgewählt hatte. Das war ja dann der Trost für mich. Nicht? Also ich habe wirklich Jahre gehabt, so im dritten Jahr hatte ich eine Krise, wo ich mir frage, suchst du die Hilfe der anderen wirklich wegen deiner Überzeugung oder bist du unsicher und hast selbst Angst? Ich habe lange gerungen. Aber ich habe den Gedanken nie ganz beantwortet. Es ist sicher auch eine Mischung gewesen. Natürlich haben mich die Leute flankiert und abgesichert. Aber die endgültige Antwort, ich bin mir gar nicht sicher. Aber selbst wenn sie auch mit Angst verbunden war, diese Umstellung in meinen Gedenken hinblick der Mitarbeiter, war es ja doch ein Erfolg für das Ganze. Also die Anpassung und die Kontinuität der Prozesse hängt eben davon ab. Ich habe sehr bewusst dann darauf zurückgeführt. Ja, das ist das, was wir eigentlich brauchen. Ich brauche es gar nicht im Einzelnen auszuführen. Und zwar wird die soziale Kompetenz, war vor einer Woche, deshalb kam ich so übernächtigt da aus dem Norden, 50 Ingenieure vor mir gehabt und habe denen versucht, auch deutlich zu machen, dass ihr Ingenieurwissen in Zukunft nicht das Entscheidende ist, sondern auch ihre soziale Kompetenz, gruppenfähig zu sein, sich ergänzen zu lassen, miteinander zu suchen, das Neue, das Bessere, die Innovationen, dass wir Menschen da aufeinander angewiesen sind. Also ich komme mir jetzt langsam vor wie ein Prediger, aber das ist meine Erfahrung. Und ich bin eigentlich nie, wenn man von minimalen Enttäuschungen redet, eigentlich von Menschen in dem Sinne enttäuscht worden. So, ich komme zu einem Punkt, den man auch, würde ich sagen, jetzt deutlich im Auge halten muss. Das ist kein starrer, immer feststehender Punkt, wenn ich über die Arbeitswelt rede. Die haben wir zwar gefesselt, dass es sich fast nicht mehr bewegen kann, aber die Arbeitslosen, die wir heute sehen, sind der beste Beweis, dass das doch ein Sozialsystem ist, was von Dynamik geprägt ist. Der Preis für Arbeit war hoch, also haben wir vorsichtshalber, manchmal auch leichtsinnig und zu früh, abgebaut. So einfach läuft leider die Welt. Und ich denke, ich muss mir da klar machen, dass auch die Arbeitswelt, der Betrieb, ein sehr komplexes System ist. Lassen Sie mich einen kleinen Ausflug in dieses Denken des ganzheitlichen Denkens und systemischen Denkens machen. Wir müssen unterscheiden zwischen einfachen, komplexen und hochkomplexen Systemen. Es hat einen Grund, weshalb ich das sage. Es hängt nämlich mit der Führung zusammen. Ein Baukran und ein Fahrrad können wir als einfaches System auch begreifen. Fast jedes mechanische System, eine Uhr, ein Uhrwerk. Ein komplexes System ist schon ein Gebäude. Wenn Sie an die Beleuchtung und das Abwasser und das Wasser und die Heizung und die Zimmer, wenn Sie nur das Haus sehen. Das ist schon etwas, wo wir uns sehr schwer tun, zu begreifen, was da alles jetzt zusammen, im Zusammenhang wirkt, dass dieses Gebäude in Funktion alles auch einigermaßen bringt. Äußerst komplexe Systeme sind biologische, die man nicht alle begreifen und erforschen können, und natürlich auch soziale, die sie nicht beschreiben können, wie ein Unternehmen. Wir glaubten, mit dem Organigramm kann man das beschreiben und festhalten. Wir haben, waren mal richtig stolz, mit zu den Vorreitern auch der Stellenbeschreibungen zu gehören. Das war so eine Mode. Personalwesen, moderne Personal hatte Stellenbeschreibungen. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass es eigentlich witzlos ist, denn nach 4 Wochen war das anders, weil sich der Arbeitsprozess und die Aufgabenstellung und die äußeren Verhältnisse und die Menschen mit ihren Fähigkeiten ständig verändern. Also wichtig begreifen, dass Sozialsysteme so komplex sind und deshalb von uns nicht begriffen werden können. Die 32-Stunden-Woche ist idiotisch. Ich will es Ihnen beweisen. An einer Folie gehen Sie da mal mit. Ganz kurz. Eine Lampe, gut, es ist jetzt ein bisschen hier, sind es mehr, mit 6 kombinierten Glühbirnen. Das ist jetzt ein sehr interessantes Beispiel. Jede hat nur 2 Verhaltensmöglichkeiten. Ein und aus. Die Zahl der Verhaltensmöglichkeiten des Systems dieser Lampe ist seine Komplexität. Wenn Sie jetzt die Zahl 6 Birnen mit Anzahl der Elemente 2 hoch 6, haben Sie 64 Möglichkeiten. Das ist noch überschaubar und verständlich. Jetzt wird es aber verrückt. Und das ist das, was wir im Unternehmen eigentlich vorfinden. Nur haben wir Menschen nicht nur ein oder aus als Verhaltensweise, sondern eine unendliche Palette. Und wir wollen alles auf einen Nenner bringen, indem wir sagen, wir machen 32 Stunden und die Welt ist gerettet. Es ist hochinteressant, dass nur eine, es ist ja nicht viel mehr wie eine Vervierfachung, mit 25 Glühbirnen haben sie 30 Millionen Möglichkeiten, wenn sie alle ein- und aus- und unterschiedlich einschalten würden. Jetzt kommt es noch schlimmer. Eine Glühbirne weg, sinkt die Komplexität auf 15 Millionen. Nur eine weg. Das kann man nicht mehr begreifen. Das kann man nicht nach, wie mit dem Schachbrett und den Reiskörnern. Das kann man mit unserer Art zu denken und mit unserem begrenzten Verstand. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn ich eine hinzufüge, also da hatten wir 30, auch das kann ich nicht erfassen. Ich kann es nicht. Aber es ist berechnet von Stafford Beer insofern. Und das ist der Punkt, mit dem wir im Betrieb leben. Die Vielfalt der Personen und deren Verhaltensweisen. Und dann meinen wir, wir könnten einen Giganten wie Siemens oder Daimler-Benz zentral steuern. Das ist, menschliches Zusammenwirken ist prinzipiell nicht planbar. Deshalb wird es immer auf zielgerichtete Improvisation ankommen. Das war jetzt ein bisschen Theorie. Aber ich will nur wach machen eigentlich für den Gedanken, lassen wir den Gedanken fallen, wir könnten alles zentral, auch wenn ich nur 100 Leute habe, kann ich nicht überblicken, was in jeder Abteilung an Prozess und im Beziehungsprozess abläuft, ob das der Firma in dem Moment jetzt Schaden oder Nutzen bringt. Ich kann es nicht. Deshalb ist der Gedanke, dass ein Unternehmen ein lebender Organismus ist, und deshalb ständig in Veränderung befindlich, so wichtig. Jede Abteilung wird einer krank, nur mal banale Dinge. Für die Zeit ist eine völlige Veränderung der Bedingungen. Oder einer hat schlechte Nacht, hat getrunken, schon haben sie eine Veränderung. Eine Maschine fällt aus oder irgendwas. Nicht? Oder jetzt fällt mir nur ein Beispiel wieder von Daimler in Wörth, was die mir erzählt haben. Durch den Leidensdruck bisher durfte eine Abteilung, die wollte ihre Maschine umstellen. Das hat Stuttgart, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, nicht genehmigt. Weil die Ingenieure meinen, ich habe nichts gegen Ingenieure, im Gegenteil. Aber diese Gedankenwelt, dieses Beharren, die haben also geglaubt, das darf man nicht. Und dann durften sie es endlich, weil der Druck groß genug war, die haben nach 4 Tagen 20% mehr produzieren können. Die Leute wussten es. Und das ist, wenn man das System Unternehmen nicht als Organismus und als permanenten Prozess begreift. Haben Sie so Dinge. Und was macht die Politik? Anders. Das ist das Ursache-Wirkungsdenken. Wenn, dann. Wenn 32-Stunden-Woche, dann Auflösung. Also ich werfe eine Mark in den Automaten, dann kommt was raus. So läuft die Welt aber nicht. Die Welt ist so vernetzt. Wenn das die Arbeitszeit ist, wirkt eine Veränderung auf das ganze System teilweise kontraproduktiv, wie wir Menschen wissen, weil man nicht alles vorher planen kann. Ich habe dazu nachher noch ein besseres Beispiel. Greifbar machen kann man es oder sichtbar machen noch daran, ich kann im Sinne des alten Denkens, wir haben ja mechanistisch gedacht, Uhrwerksdenken, Konstrukteursdenken. Ich habe auch die Firma konstruiert, indem ich dachte, wenn du anfängst, dann baust du die Firma wie ein Haus. Und irgendwo ist dann fertig und dann sitzt du in einem großen Zimmer und hast den Schalthebel der Macht. Und dann bin ich der Allergrößte im großen Teppich und so fort. Sehr schnell musste ich merken, dass das nie funktioniert, denn das Haus darf nie fertig werden. Das habe ich lernen müssen. Ich denke, die Unternehmer, die unter uns sind, wissen, von was ich rede. Wenn ich also mein Unternehmen im Sinne eines technischen Systems denke, wie eine Rakete, die kann ich relativ sicher konstruieren, dass die auch fliegt. Das wissen wir mittlerweile. Jede Maschine, meine Uhr läuft auch präzise, weil man das Wenn-Dann in einem solchen System, was mechanistisch ist, natürlich funktioniert. Da gibt es ja keine Einflüsse, sei denn die Batterie ist leer. Gut. Ganz anders in einem Sozialsystem, wo sich Menschen, Verhältnisse von außen, von innen, Maschinen, Abläufe ständig in Veränderung befinden. Das eine ist ein geschlossenes System, deshalb kann ich mit Wenn, Dann das arbeiten lassen. Hier muss ich den Organismus sehen und muss es offen lassen und muss es sich entwickeln lassen, sonst habe ich keine Chance, wie bei dem Fahrrad, sonst bricht das System zusammen. Noch schöner wird das Beispiel hier, ich habe vorhin von der Regatta gesprochen, also ich kann nicht gut malen, wie Sie merken, ein Vierer mit Steuermann, den können Sie natürlich, der kann den Takt schlagen. Warum? Er befindet sich ja auf einem See in der Regel, auf einem stillen Gewässer. Aber schon wenn Sie das Gleiche mit einem Schlauchboot im Wildwasser machen, jetzt stellen Sie sich vor, der hier sieht einen Fels und der muss erst das Kommando im Sinne der Führung, der Steuerung von ihm erfragen. Dann ist es schon passiert. Und das sind die Probleme, die wir im Betrieb auch haben. Noch schöner ist ja, zu glauben, wenn ich alles nur gut überlege und gut aufschreibe, kann ich das Wenn-Dann-Denken realisieren und damit steuern. Und immer wieder müssen wir nachbessern. Warum ändern wir denn ständig Gesetze durch Novellierungen? Weil wir alles bis ins Detail regeln wollen, in dem Wahn, es wäre möglich, in einer Gesellschaft alle Möglichkeiten zu erkennen. Bei der Bundesanstalt für Arbeit, ich habe da im Stuttgarter Raum mit dem Stuttgarter Arbeitsamt und auch Esslingen drei Arbeitsämter untersucht und dem Herrn Jagoda ein bisschen Hilfe zu leisten. Unter diesen Aspekten, wir haben also herrliche Dinge entdeckt, die schicken beispielsweise, wenn in Schleswig-Holstein irgendeine Panne passiert, die vielleicht in 1000 Jahren wieder, ich übertreibe es jetzt sehr bewusst, wieder passiert, eine Anweisung an alle, die vermitteln. Jetzt kann ich vorstellen, jeder muss sich mit einem Zufall oft oder eine Panne, die mal eine ist, es werden 1000 andere passieren. So wollen wir steuern. Ich hoffe, ich habe es deutlich gemacht und deshalb geht es auch nicht mit der Weisungskultur und mit den unendlichen Vorgaben. Jetzt kommt mein schönstes Beispiel, das bringe ich immer wieder, weil es hilft. Der Unternehmensprozess ist eigentlich einem Fußballspiel sehr, sehr ähnlich. Es ist eigentlich nichts vorhersehbar. Gut, wenn man viel Erfahrung hat, weiß man, was jetzt kommen kann, wenn das nicht anders passiert. Es ist nichts endgültig planbar. Jeder Plan in den 22 Jahren, in dem ich das Unternehmen geführt habe, irgendwo war immer die Abweichung. Das war aber auch die Hilfe des Plans. Ich muss den Plan als Orientierung, als Kompass haben, damit ich weiß, wo ich abgewichen bin und kann dann gucken, was ist da passiert. Aber einhalten, dass das auf Heller und Pfennig am Jahresende rauskommt, das kennen wir alle. Denn Wir haben im Spiel, am Fußballplatz, wie im Unternehmen, ständig einen neuen Spielstand. Sicher im Prinzip nicht jede Sekunde, aber beim Fußball ja. Jetzt stellen Sie sich doch mal vor, beim Fußball gäbe es eine Anweisung, die aufgeschrieben würde im Vergleich mit der Schraube da in dem grünen Kasten. Dann gäbe es zum Beispiel folgende Anweisung. Kommt der Ball von links, hebe den rechten Fuß, winkle ihn nach links ab und kicke. Ja, so machen wir aber Anweisungen in unseren Betrieben, in dem Glauben, wir könnten das wirklich so in die Bahnen bringen und auch halten. Und mir ist es ganz wichtig, das sichtbar zu machen, dass der Rechtsaußen, wenn er merkt, dass der Mittelstürmer den Ball nicht erreichen kann, ohne Befehl von oben durch eine Flüstertüte, so ist das ja in der Firma, die Anweisung, musst jetzt nach links rennen, dass du dem den Ball, den er nicht mehr kriegen kann, abnimmst. Das geht nicht. Die müssen, und jetzt kommen die Bedingungen, also Dynamik des Spiels wie des Unternehmens ist nur durch Selbststeuerung beherrschbar. Aber das hat natürlich einige Bedingungen. Das ist eigentlich der Kern meines ganzen Redens. Dass die Wertschätzung des Menschen, ich will das nur in Erinnerung rufen, für mich schon eine Basis und Selbstverständlichkeit ist. Ich muss klare Ziele haben im Unternehmen, natürlich. Ich muss auf das Spielfeld, es darf nicht jeder in jedes Feld hineinmischen. Ich muss Spielregeln aufsetzen, aber wenige mit sehr, sehr viel Spielraum. Natürlich muss man wissen, wo die Grenzen sind und was nicht geht. Aber den Leuten helfen, dass sie befähigt sind, dass sie die Ganzheit des Spieles im Augen haben und dass sie so trainiert sind, dass sie jeden Spielzug kennen. Und das heißt, in Zukunft bei Gruppenarbeit, möglichst jeder in der Gruppe muss alle Verrichtungen in der Gruppe können. Da ist die totale Flexibilität in der Zeit wie im Ablaufprozess möglich. Also möglichst, wie sagt BMW, multifunktionale Einsetzbarkeit der Mitarbeiter. Es macht die Arbeit interessanter. Man kann in allem mitdenken und mitreden. Es fordert natürlich ganz andere Bedingungen und auch Weiterbildungsmaßnahmen. Jeder braucht in seiner Funktion Freiheit. Wenn jetzt was schief geht und er muss erst zum Meister rennen wegen einer Lappalie, das ist sicher nicht mehr sinnvoll. Wenn eine Abweichung erkannt wird, ich habe es bei Audi gesehen, da stehen die Leute über Plänen und die gucken immer mal rüber, ob da noch grün ist am großen Aggregat und dann rechnen und diskutieren die weiter und gucken über Pläne. Da merkt man, wie die doch selbst an dem Ablaufprozess ganz konkret integriert sind und nicht nur gucken, ob ihr Lichtchen da brennt, damit es noch weiterläuft. Und das ist, glaube ich, für die Zukunft ganz wichtig. Freiheit zum Handeln und dann das Zusammenspiel. Wie beim Fußball. Eine Mannschaft, wo alles Einzelkämpfer sind. Und so bilden wir die Kinder ja aus noch in der Schule zum Einzelkämpfer. Wobei wir Eltern nicht ganz unschuldig sind. Wir müssen Teamorientierung, auch an den Universitäten. Gott sei Dank tun sich manche Studierende selbst von sich aus zusammen und machen einen gemeinsamen Lernprozess und ergänzen sich auch beim Lernprozess oder die Gruppenarbeit. Aber Sie wissen, wie entscheidend das im Betrieb meiner Ansicht nach noch fehlt. Teamgeist, keine Einzelkämpfer. Also Eingriffe von außen möglichst natürlich wenige, es sei denn, es sind grundsätzliche Dinge, aber da brauchen wir zu überreden, das wissen wir alle. Wenn wir jetzt alle Mitarbeiter zu dieser Aktivität, und das ist, glaube ich, die Voraussetzung, das ist jetzt unser Thema, für uns, die wir irgendwo Verantwortung tragen, wir müssen alle dazu gewinnen, dass sie aktiv und mit ihrem Geist und mit ihrer Intelligenz mitgestalten und mitarbeiten. Und das ist, glaube ich, das, was bei vielen noch fehlt und das ist auch ganz schwer. Ich mache mir das gar nicht leicht. Macht teilen ist ganz schwer. Vor allen Dingen, wenn man sie vorher hat. Und es ist ja auch was Schönes. Ich nenne das ja, ich kann ja Macht sehr positiv ausüben. Ist an sich ja nichts Böses, Macht, das ist das falsch gesehen wird. Aber Macht teilen ist dann schon schwierig. Und nicht umsonst mussten bei Audi, als sie anfingen mit ihren neuen Arbeitsprozessen, die Hälfte der Meister ausgewechselt werden. Und ich sage immer hinzu, leider auch die, die durch ihr altes Verhalten bisher den Erfolg gemacht haben. Alles, was jetzt läuft, wo Meister nicht mehr mitkommen, weil bei 250 Arbeitszeitmodellen, so ist bei Audi, und bei einem Ablaufprozess, wo die Leute sagen, wie es gemacht wird, wo der Meister viele Elemente und Bereiche gar nicht mehr beherrscht, weil er ist ja technisch, der kann die Aggregate nicht bedienen. Das muss er ja eigentlich auch gar nicht, aber das steckt in den alten Meistern, und dann lassen sie es über disziplinarisches Verhalten aus, was sie technisch nicht haben. Habe ich sogar mal original miterlebt von ferne, da standen zwei und haben schrecklich sich beschimpft. Hinterher wurde mir gesagt, es war in der Nähe von Stuttgart, eine sehr gute und modern aufgeregte Leibinger ist der Firmenchef. Ja, ganz fantastisch. Da haben sich die Leute gestritten, weil einfach nicht der Meister wollte da eingreifen und der sagt ihm ganz eiskalt, Sie wissen ja gar nicht, was ich eigentlich mache. Ich will nur sagen, das ist die Wirklichkeit. Aber nochmal zurück, wir dürfen überhaupt, wenn wir jetzt zurückgucken, denen, die vor uns ihre Arbeit und ihre Führungsarbeit anders gemacht haben, keinen Vorwurf machen. Der Erfolg bis gestern ist so passiert. Das wäre ja falsch. Nur die neuen Erkenntnisse vor sich herschieben, abdrängen, das würde ich sagen, führt nicht weiter und ist auch nicht im Sinne der Mitarbeiter. Lassen Sie mich an zwei Folien noch was zum Menschenbild sagen. Ich glaube, ich muss mich doch ein bisschen beeilen. Ja. Wenn in meinem Kopf als Bild vom Menschen der Gedanke steckt, der Mensch ist von Natur aus faul, der will keine Verantwortung übernehmen oder er greift ungern die Initiative. Wenn ich das als mein Bild vom Mitarbeiter habe, ist die ganz logische Folge, dass ich strenge Vorschriften erlasse. Die wollen ja alle nicht. Ich muss die halt disziplinieren und dann auch ganz scharf kontrollieren. So, jetzt kommt natürlich die Konsequenz. Passives Arbeitsverhalten, das heißt Dienst nach Vorschrift. Welche Chance hätte er auch? Er wird ja kontrolliert, dass er die Schraube in den grünen Kasten trägt.